Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Wir beginnen mit einigen Versen aus dem Heiligen Koran, mit den Versen 8 und 9 der Sure 5, Mo'ede.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lil ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr zu glauben fandet, erhebt euch stets für Gott und bezeugt in Gerechtigkeit. Feindseligkeiten zwischen euch und anderen dürfen euch nicht zu Ungerechtigkeiten ihnen gegenüber verleiten. Verfahrt also in Gerechtigkeit, das ist der Ehrfurcht vor Gott näher. Und nehmt euch vor den Widersachen Gottes in Acht. Gott weiß alles, was ihr tut. Gott verheißt ihnen, die an ihn glauben und gute Werke tun, Vergebung und hohe Belohnung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, gleich dem 22. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei, Iran mitten im globalen Kampf gegen arrogante Mächte. Präsident Raisi, Westen nutzt Menschenrechte als politisches Instrument, während Iran weltweit für Menschenrechte eintritt. G7 bietet der Ukraine auf NATO-Gipfel weitreichendes Sicherheitspaket an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei, Iran mitten im globalen Kampf gegen arrogante Mächte. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sagte, das Land befinde sich mitten in einem zivilisatorischen und globalen Kampf gegen unaufrichtige arrogante Mächte, die sich hinter den Etiketten von Liberalismus und Demokratie verstecken. In seiner Rede vor Seminaristen in Teheran sagte das Oberhaupt am Mittwoch, dass Iran mit einer Lügenfront konfrontiert sei, die sich selbst als liberale Demokratie bezeichnet, obwohl sie weder liberal noch demokratisch sei. Er betonte, dass diese Front, die sich gegen die iranische Nation stellt, sich in Wahrheit gegen das Streben nach Freiheit, unabhängiges Denken und jede Form von Demokratie stellt, die sich nicht der globalen Arroganz unterwirft. Die Front, mit der die iranische Nation konfrontiert ist, richtet sich gegen Freiheitsstreben und freies Denken und ist gegen jede Demokratie, die nicht von der Arroganz der Welt abhängig ist, bemerkte das Oberhaupt. Ayatollah Khamenei stellte auch die Aufrichtigkeit jener westlichen Länder in Frage, die behaupten, liberal zu sein, obwohl sie eine Geschichte der Kolonialisierung hatten. Er hob das Beispiel Indiens hervor, das über 100 Jahre lang kolonisiert wurde, was zur Ausbeutung seiner Ressourcen und zur Verarmung seiner Bevölkerung führte, sowie die Besetzung Algeriens durch Frankreich als klare Beispiele dafür, dass der Westen nicht an den Liberalismus glaubt. Das Revolutionsoberhaupt erwähnte außerdem den anhaltenden Konflikt in der Ukraine und kritisierte die Tendenz des Westens, Nationen zu ihrem eigenen Vorteil auszubeuten. Er sagte, dass westliche Unternehmen, getrieben von ihren Interessen am Waffenhandel, den Krieg in der Ukraine verlängern würden. Präsident Raisi, Westen nutzt Menschenrechte als politisches Instrument, während Iran weltweit für Menschenrechte eintritt. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den Westen dafür kritisiert, dass er die Menschenrechte als politisches Instrument nutzt und betonte, dass die Islamische Republik weltweit an vorderster Front für die Menschenrechte eintritt. Raisi machte diese Bemerkung am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ugandischen Amtskollegen Yoweri Kaguta Museveni in seinem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kampala. Der westliche Kolonialismus versucht, Druck auf souveräne Nationen auszuüben, indem er die Menschenrechtsfrage ausnutzt, sie als politisches Instrument nutzt und mit zweierlei Maß misst, sagte Präsident Raisi. Er betonte, dass die Förderung der Menschenrechte eine kollektive Verantwortung sei und erklärte, in der Islamischen Republik sind wir fest davon überzeugt, dass wir bei der Verteidigung der Menschenrechte an vorderster Front stehen. Der Westen behauptet, sich für die Menschenrechte einzusetzen, befindet sich jedoch in der Position des Angeklagten, während wir die wahren Befürworter sind. An anderer Stelle in seinen Ausführungen betonte der iranische Präsident auch, wie wichtig es sei, den von den imperialistischen Ländern gewünschten Export von Rohstoffen in den Westen zu vermeiden. Museveni seinerseits betonte die Notwendigkeit, von den wertvollen Erfahrungen Irans bei der Bekämpfung der westlichen Hegemonie zu profitieren. G7 bietet der Ukraine auf NATO-Gipfel weitreichendes Sicherheitspaket an. Die Länder der Gruppe der Sieben, G7, haben der Ukraine auf dem NATO-Gipfel ein langfristiges und weitreichendes Sicherheitspaket angeboten, während Kiew eine Mitgliedschaft in der von den USA geführten westlichen Militärallianz anstrebt. Die Staats- und Regierungschefs der am stärksten industrialisierten Länder der Welt haben am Mittwoch eine Strategie vorgestellt, die sich auf die langfristige Sicherheit der Ukraine konzentriert. Der Plan zielt darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der Ukraine zu stärken und sie in eine robuste Militärfestung umzuwandeln, um künftige grenzüberschreitende Militäraktionen Russlands abzuschrecken, berichteten westliche Medien. Das Paket, das eine direkte Botschaft an den Kreml enthält, wurde Kiew am zweiten Tag des zweitägigen NATO-Gipfels in Litauen angeboten, wo der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sich mit NATO-Führern auf einem Gipfeltreffen des 31-köpfigen westlichen Militärblocks traf. Die NATO-Führer erklärten am ersten Tag des Gipfels, dass die Zukunft der Ukraine in der von den USA geführten Allianz liege, wiesen jedoch Zelenskys verzweifelte Forderung zurück, einen Zeitplan für die Mitgliedschaft festzulegen. Moskau kritisierte den provokativen Schritt der G7 schnell, wobei Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Schritt als fehlgeleitet bezeichnete. Er warnte auch, dass es für den Westen potenziell sehr gefährlich sei, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben und betonte, dass dieser Schritt die Sicherheit Russlands verletzen würde. Kanadas indigene Frauen werden immer noch zwangssterilisiert. Einem Bericht zufolge werden indigene Frauen Kanadas immer noch dazu gedrängt, sich die Eileiter unterbinden zu lassen, Jahrzehnte nachdem andere reiche Länder diese entsetzliche Praxis eingestellt haben. Eine große Zahl von Aktivisten, Ärzten, Politikern und mindestens 5 Sammelklagen bestätigten, dass die Praxis der Zwangssterilisierung indigener Frauen in Kanada noch nicht beendet ist, wie The Associated Press am Mittwoch in einem Bericht enthüllte. Letztes Jahr veröffentlichte der kanadische Senat einen Bericht, in dem es heißt, dass indigene Frauen weiterhin ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung sterilisiert werden, und kam zu dem Schluss, dass diese schreckliche Praxis nicht auf die Vergangenheit beschränkt ist, sondern offensichtlich auch heute noch einhält. Bereits im Mai sei ein Arzt bestraft worden, weil er 2019 einen illegalen Angriff gegen eine indigene Frau durchgeführt hatte, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf erhaltene Dokumente weiter. Tausende indigene kanadische Frauen wurden in den letzten 7 Jahrzehnten zwangsweise sterilisiert, im Anklang mit der Eugenik-Gesetzgebung, die sie als minderwertig einstufte, heißt es in dem Bericht. Laut indigenen Führern hat Ottawa fast nichts unternommen, um die Verstöße zu stoppen, und das nordamerikanische Land muss sich noch immer vollständig mit seiner schwierigen kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Kanadas 1,7 Millionen indigene Bürger, fast 5% der Bevölkerung, leben größtenteils in isolierten Gemeinden, in denen Armut, hohe Arbeitslosigkeit und ein hohes Selbstmordrisiko chronische Probleme sind. Nach den Genfer Konventionen ist Zwangssterilisation eine Art Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gleichzeitig hat Kanada die Zwangssterilisierung anderswo auf der Welt verurteilt. Kanada steht seit jeher in der Kritik einiger Menschenrechtsorganisationen indigener Völker, weil es die Rechte der indigenen Frauen auf Leben, Freiheit und Sicherheit kontinuierlich verletzt. Nasrallah, Widerstand besiegte Amerikas Nahostprojekt. Der Vorsitzende der libanesischen Hezbollah-Bewegung erklärte, dass es der Widerstandsfront durch ihren Sieg im Krieg des israelischen Regimes gegen den Libanon im Jahr 2006 gelungen sei, Amerikas sogenanntes Projekt Großer Nahosten zu vereiteln. In einer Fernsehansprache am Mittwoch sagte Seyed Hassan Nasrallah, der Krieg von 2006 sei ein wichtiger Teil des amerikanischen Projekts Großer Nahosten gewesen, das darauf abzielte, die israelische Vorherrschaft über die Region unter amerikanischem Einfluss zu festigen. Nasrallah hielt die Ansprache am 17. Jahrestag des israelischen Krieges gegen den Libanon im Jahr 2006. Nasrallah sagte, das Ziel des Krieges von 2006 sei es gewesen, den libanesischen Widerstand zu zerschlagen und den Libanon zu unterwerfen. Diese Ziele seien jedoch nie verwirklicht worden und sowohl Israelis als auch die Amerikaner hätten mehrfach zugegeben, dass der Krieg gegen den Libanon gescheitert sei. Er sagte, der Sieg von 2006 sei ein entscheidender Moment in der Geschichte des Libanon gewesen und habe dessen Schicksal in der Region für die kommenden Jahre geprägt. Nasrallah sagte ferner, Israel habe bei seiner jüngsten Operation gegen die Stadt Jenin und der Flüchtlingslager im nördlichen Teil des besetzten Westjordanlandes eine Niederlage gelitten. Das von den Israelis mit der Aggression gegen Jenin angestrebte Ziel war die Schaffung von Abschreckung, sie erhielten jedoch ein völlig anderes Bild, sagte er. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 33 Grad und Badr Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Yavare Erte Dari mit dem Titel Sedoyam Kon, das heißt Rufe mich.
صدایم کن به شوق هم صدایی به رسم کوچه های آشنایی به رسم باد پاییز هجرت بر رهایم کن به آهنگ رهایی رهایم کن رهایم کن رهایم کن که از جنس نور رنگ سحر تأثیر بارانی حضور روشنی ها هم نشین کوه سارانی تو
که همواره با عشق میرسی از بنه های دور، لباس گرم خورشید بر تن سرد زمستان، صدایم کن
صدایم
صدایم کن
صدایم
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 Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, in mehreren Folgen unserer Sendereihe wollen wir über den iranischen Dichter Rumi sprechen. Der Name Rumi ist weltbekannt, aber eigentlich heißt dieser Dichter Molana Jalaluddin Muhammad Molavi. Und im Iran wird er Molana, was unser Meister bedeutet, oder Molavi genannt. Molavi gilt als Wunder der Farsi-Dichtung. Er ist weltberühmt und seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt und haben zahlreiche Denker beeinflusst. Er wurde Anfang des 7. Jahrhunderts nach der Hijra, das heißt Anfang des 13. Jahrhunderts nach Christus, im damaligen iranischen Großraum geboren. Der französische Dozent für Iranistik Henri Mas sagte, als er pensioniert wurde, auf seiner Abschiedsrede in der Sorbonne: Ich habe mein Leben der Farsi-Literatur gewidmet, um Ihnen, den Professoren und internationalen Denkern, erklären zu können, was wunderbare Literatur ist, komme ich nicht umhin, Vergleiche zu ziehen und zu sagen, dass die Farsi-Literatur sich auf vier Eckpfeiler stützt: Ferdowsi, Sa'di, Hafiz und Molavi. Ferdowsi kann sich mit dem Griechen Homer messen. Er kommt über ihn zu stehen. Sa'di erinnert an den Philosophen Anatole France. Hafiz lässt sich mit dem deutschen Goethe vergleichen, der von sich sagt, dass er ein Schüler des Hafiz sei, welcher von dem Windhauch lebt, der aus dessen Welt zu ihm herüberwehte. Aber für Molana habe ich auf der Welt keine Persönlichkeit mehr gefunden, mit der er sich vergleichen ließe. Er ist einzigartig und wird es bleiben. Er ist nicht nur ein Dichter, sondern vielmehr ein Soziologe, insbesondere ein perfekter Psychologe, der genau das Wesen des Menschen und Gott kennt. Wisset ihn zu schätzen und lernt durch ihn euch selbst und Gott kennen.
Thank you.
Der bekannte Mystiker und Dichter Jalaleddin Muhammad Balkhi, im Iran bekannt als Mulavi und im Westen bekannt als Rumi, ist nach Ansicht einiger Forscher am 30. Dezember 1207 nach Christus, nach islamischer Zeitrechnung, am 1. Rabiul Awwal des Jahres 604 nach der Hijra in Balkh auf die Welt gekommen. Er war der Sohn des angesehenen Theologen Bahá'u'ddín Walad. Bahá'u'ddín Walad war ein bekannter Mystiker und Mutakallim, ein Gelehrter also, der mit logischen Argumenten die Glaubenslehre verteidigte. Zu Hause war immer von Gott die Rede. Mulavi fühlte sich schon als Kind von dieser gnostischen Atmosphäre angezogen. Ein Schüler und Anhänger seines Vaters namens Burhanuddin Tirmidhi, der auch als Mystiker und als Geistlicher bekannt war, unterrichtete Mulavi schon als Kind. Gemäß Forschungsergebnissen hat dieser Lehrer Mulavi auch noch in Konya wissenschaftlich zur Seite gestanden. In den Kindheitstagen von Rumi waren Khorasan und Transoxanien in der Hand von Sultan Muhammad Khorasm Shah. Er herrschte von Balkh bis Samarkand und von Khorasm bis Nishapur. Balkh, welches heute in Afghanistan liegt, war damals eine der vier großen und bedeutenden Städte von Khorasan. Neben Marv und Herat und Nishapur galt es als wichtiges islamisches Wissenschaftszentrum und es gab in Balkh so viele Moscheen und Madrasse, Theologieschulen und Gelehrte und Geistliche, dass es Rubbul Islam, die Kuppel des Islams, genannt wurde. Doch die Stadt geriet in eine Krise, als die Rede von dem drohenden Angriff der Mongolen laut wurde. Damals, als die Bedrohung der Mongolen für Zentralasien immer ernster wurde, war Mulavi gerade 13 Jahre alt. Als Khorasmshah einige mongolische Händler töten ließ, rückte die Gefahr rasch näher. Bevor die Mongolen in Balkh einfielen, fasste der Vater von Mulavi den Entschluss, die Stadt zu verlassen und die Hadschreise anzutreten. Sein Weg führte ihn über Bagdad. Laut Biografen begleiteten ihn auch einige seiner Anhänger. Unterwegs hielt sich die Familie kurz in Nishapur, nahe der heutigen Stadt Mashhad, auf. Dort nahm der Vater von Mulavi seinen Jungen mit zu dem bekannten Dichter und Mystiker jener Zeit, Sheikh Fariduddin Attar. Dieser bemerkte die erstaunliche Begabung des Jungen und schenkte ihm ein Exemplar seines Werkes Asrarname. Auf der relativ langen Reise von Balkh über Nishapur und Bagdad nach Damaskus und nach Mekka und Medina auf der arabischen Halbinsel bot sich nicht so oft die Gelegenheit zum Wissenserwerb in einer theologischen Lehrstätte, und so lernte Mulavi bei seinem Vater und seinen Schülern und studierte die Prosa und die Poesie der großen Literaten der persischen und arabischen Sprache. Teilweise besuchte er auch in großen Städten wie Halab, Aleppo und Bagdad, wenn er sich dort mit seiner Familie aufhielt, eine theologische Lehrstätte. Die Familie Mulavis traf schließlich nach der Pilgerreise nach Mekka und der Weiterreise 617 nach der Hijra in Zentralanatolien ein. In Anatolien herrschten damals die Rumi-Seldschuken. Daher wird Mulavi auch im Westen Rumi genannt. Eine Weile blieb seine Familie in dem Ort Laranda, heute Karaman, und dann ließ sie sich in Konya nieder. In dieser Region sprach die Bevölkerung Neupersisch, Farsi, und so fanden die Ansprachen und Lehrstunden von Bahá'u'ddín Walad, dem Vater von Mulavi, sehr guten Anklang. Mulavi selber erweiterte seine Kenntnisse über die islamische Rechtswissenschaft, den Koran und seine Auslegung, die Geschichte der Propheten und die Lyrik in Farsi und Arabisch. Auf Ansporn seines Vaters und seiner Anhänger gab er selber Unterricht und wurde nach dem Tod von Bahá'u'ddín Walad im Jahre 628 nach der Hijra, 1231 nach Christus, zu dessen Nachfolger bestimmt. Er hatte viele Schüler und Anhänger, die aus allen Bevölkerungsschichten kamen. Zu dem Zeitpunkt war er nur 24 Jahre alt. Neben seinen Ansprachen befasste er sich weiter mit den Wissenschaften, die damals üblich waren. Gleichzeitig hat Mulavi, unterstützt von seinem Kindheitslehrer Sayed Burhaneddin Temiri, der zu einem großen Gelehrten aufgestiegen war, in Geisteswissenschaften studiert. Zu diesem Zweck reiste er nach Damaskus und nach Bagdad, um dort die Seminare von Lehrmeistern der Literatur, Linguistik, Koranauslegung, Überlieferung, Religionsrecht und Kalam, der Wissenschaft von der logischen Begründung der Religion, zu besuchen. Jahrelang widmete sich der junge Molana seinen Studien, bis er sich zu einem Religionsgelehrten und zugleich einem gottgläubigen Mystiker entwickelt hatte. Seine Lehrgänge und Ansprachen waren von denen der anderen Gelehrten verschieden, denn er bereicherte sie mit Erzählungen und seinem dichterischen Talent. Dr. Abdul Hossein Zarinkub, ein zeitgenössischer iranischer Literaturforscher, hat in seinem Buch »Pele Pele Taumularate Khoda« Stufe und Stufe bis zur Begegnung mit Gott, das Leben von Jalaluddin Muhammad Mulavi beschrieben. Er sagt, dass Mulavi, Rumi, mit seinen Ansprachen seine Zuhörer in den Bann zog, denn er bereicherte sie mit seinen Kenntnissen über verschiedene Wissenschaften. Seine Ansprachen waren faszinierend, weil er ausgezeichnet im Koran und der Überlieferung bewandert war und eine große Begeisterung bei Erzählungen, Gedichten und Beispielen an den Tag legte. Auch waren die Antworten, die er auf offene Fragen gab, voller feinsinniger Gedanken. Von seinen Sitzungen sind Manuskripte erhalten geblieben. Das Buch Majalisi Sab'a, sieben Ansprachen, welches Lehrstunden von ihm an seiner eigenen und an anderen theologischen Schulen in der Stadt umfasst, zeigt, dass auch seine Ausführungen für die Theologiestudenten von besonderer Anziehungskraft waren. Dr. Zarinkub schreibt: Wenn Molavi Rumi sich zu einer Madrasa begab, folgten ihm zahlreiche Wissensbegierige und begleiteten ihn den ganzen Weg dorthin. In seinen Predigtsitzungen waren alle Bevölkerungsschichten vertreten. Zum Beispiel saß neben einem Jüngling wie Hisameddin Chalabi auch ein begeisterter Greis wie Salaheddin Zarkub Konyai, der keine höhere Ausbildung erfahren hatte. Mehr aus dem Leben und Wirken von Molavi Rumi werden Sie, liebe Hörerfreunde, in der nächsten Folge erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Chiragh-e Zindagi, auf Deutsch Das Licht des Lebens. Thank you.
بی تو ای آرام جان، شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان، موندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم. برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در طوفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا نستی که تا دستی برفشانم خدایا. نشستم به راه تو مگر شبی بازایی، فروغ جان خستم شقایق صحرایی، بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی، مگر رها رها شدن ز محنت تنهایی. زبان روز شب سوزم زداغ زندگی، تا تابی افروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان موندم از همراهان در سراب آرزو دل بستم در غبار بی کسی بنشستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat auch Schwäche erlitten und die Komponenten seiner wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien vorstellen. Die Orientierung der Weltmächte, insbesondere Russlands und Chinas, gegen die US-Politik und die Unterstützung anderer internationaler Mächte sowie ihre Haltung gegenüber den unilateralistischen Ansätzen und Aktionen Washingtons hat den Einfluss und die militärische Macht der USA stark beeinträchtigt. Nach seiner Abkehr von der Politik der verschlossenen Türen und der Hinwendung zur Politik der Reformen und der offenen Türen hat sich China mehr auf die Stärkung der wirtschaftlichen Produktion und der Exporte konzentriert. Mit dieser Politik konnte sich China in den letzten 3 Jahrzehnten als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA präsentieren und zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht in der Region und der Welt werden. Chinas Fortschritte in verschiedenen Bereichen haben den vorzeitigen Niedergang der US-Hegemonie in Asien eingeläutet. Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts CEPRI zufolge ist China im Jahr 2022 das zweitgrößte Land nach den USA, was die Militärausgaben betrifft. Darüber hinaus lag China zwischen 2015 und 2019 weltweit an 5. Stelle bei den Waffenimporten und auch an 5. Stelle bei den Exporten wichtiger Waffen. Das Land ist zudem eines der 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und verfügt über ein Vetorecht. All diese Indizien zeigen, dass Chinas Macht von Tag zu Tag zunimmt. Dies hat die USA dazu veranlasst, sich stärker auf den ostasiatischen Raum zu konzentrieren. Die Konzentration auf Ostasien hat das US-Engagement in anderen Regionen, insbesondere in Westasien, verringert. Als Ergebnis dieser Politik erleben wir den Rückzug der USA aus dem Irak und Afghanistan und die Reduzierung ihrer militärischen Verpflichtungen gegenüber den regionalen Verbündeten, insbesondere Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie die Angst dieser monarchischen und diktatorischen Regierungen, die keine Basis im Volk haben. Der Wille, sich aus der Region Westasien zurückzuziehen und sich stärker auf die Region Ostasien zu konzentrieren, um China einzudämmen, weist auf den Niedergang der US-Hegemonie hin. Denn die USA haben nicht mehr, wie in der Zeit nach dem Kalten Krieg, die Fähigkeit, mehrere Regionen der Welt gleichzeitig zu konzentrieren und zu beherrschen. Die USA können nicht mehr in jeder Region der Welt an vorderster Front der Angriffe stehen. Vielmehr versuchen sie in einigen Regionen, ihre Hegemonialziele durch Fernausgleich und den Einsatz ihrer regionalen Verbündeten zu verfolgen. Es scheint, dass Peking fest entschlossen ist, der US-Hegemonie im ostasiatischen Raum entgegenzuwirken. So haben sich die Militärübungen der chinesischen Volksarmee in den letzten Jahren darauf konzentriert, ihre militärische Fähigkeit zu verbessern, Kriege durch gemeinsame Operationen und unter realen Kriegsszenarien zu führen und zu gewinnen. Der erste Auftrag der Zentralen Militärkommission im Jahr 2020 war ein Schulungshandbuch, das sich auf die Umsetzung des ideologischen Rahmens des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und die Vorbereitung auf den Kampf gegen einen mächtigen Feind, ein Begriff, der sich auf die Vereinigten Staaten bezieht, unter tatsächlichen Kriegsbedingungen in allen Bereichen konzentrierte. Im Schulungshandbuch des chinesischen Militärs zum Kampf gegen die USA wird das Kriterium für den Erfolg der chinesischen Volksarmee mit ziemlicher Sicherheit Niederlage des US-Militärs kodiert. Die chinesische Volksarmee setzte diese Trainings- und Übungsthemen bis Ende 2022 fort. Außerdem nahm die chinesische Volksarmee im dritten Jahr in Folge an der jährlichen strategischen Übung Russlands teil. China und Russland führten im Dezember 2020 auch ihre zweite gemeinsame strategische Bomberpatrouille durch und sendeten damit ein Signal an den Westen, dass sie ihre strategischen Beziehungen vertiefen. China ist sich der zunehmenden Bemühungen der Vereinigten Staaten zur Herstellung neuer Atomwaffen bewusst und weigert sich deshalb weiterhin, an Rüstungskontrollgesprächen mit den Vereinigten Staaten teilzunehmen, insbesondere nach der Genehmigung des neuen Dokuments zur Überprüfung der nuklearen Lage der USA. China hat im Laufe des Jahres 2020 mehrere Einladungen der USA abgelehnt, sich den Atomgesprächen zwischen den USA und Russland anzuschließen. Anfang April 2021 wurde der Versuch Chinas, seinen Einfluss in der Welt auszuweiten, zu einer der größten Bedrohungen für die Vereinigten Staaten erklärt. Ab 2022 nahmen die Differenzen zwischen den beiden Ländern mit der Intensivierung der US-Einmischung in der Taiwan-Frage größere Ausmaße an. Die NATO-Osterweiterung und der Krieg in der Ukraine haben Chinas Skepsis gegenüber der US-Ansätzen verstärkt. Peking fordert die USA in mehreren Bereichen zunehmend heraus, insbesondere in wirtschaftlicher, militärischer, cyber- und technologischer Hinsicht, und versucht, globale Normen zu ändern. Wie bereits erwähnt, weigerte sich China an den Gesprächen zwischen den USA und Russland im Jahr 2020 über die Erneuerung des bilateralen Atomwaffensperrvertrags teilzunehmen und verärgerte damit Washington. Die USA hatten versucht, den Vertrag zu einem trilateralen Vertrag auszuweiten, der auch China einbeziehen sollte. China vertrat jedoch den Standpunkt, dass das Atomsprengkopfarsenal des Landes nur einen kleinen Teil der Arsenale der Vereinigten Staaten und Russlands ausmacht. Darüber hinaus veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium im Juni 2020 ein Dokument mit dem Titel Summary of the US-Based Defense Strategy, in dem es den Weltraum als neues und anderes Kriegsgebiet erklärt. In diesem Dokument werden China und Russland als die größten Bedrohungen für die amerikanische Weltraumsicherheit im Hinblick auf die Möglichkeit von Weltraumangriffen und die Umwandlung des Weltraums in ein Waffenfeld genannt. Todd Harrison, Experte für militärische Raumfahrtprogramme am Center for Strategic and International Studies in Washington, sagt dazu: Wenn China seine Bemühungen in dieser Richtung fortsetzt, wird es die Fähigkeiten anderer Länder in der Weltraumtechnologie schnell untergraben. Der chinesische Machtzuwachs einerseits und die Intensivierung der Zusammenarbeit Russlands mit der Widerstandsachse andererseits haben die USA dazu veranlasst, sich aus einigen Ländern im westasiatischen Raum, insbesondere aus dem Irak und Afghanistan, zurückzuziehen. Edward Erickson, ein pensionierter Pentagon-Offizier, sagt über Chinas Einfluss auf den Niedergang der amerikanischen Militärmacht in Westasien und Washingtons Fokus auf Ostasien: Wir müssen bedenken, dass wir über eine kleine Anzahl von Patriot- und Hart-Raketen verfügen und dies im Pazifik gegen China und Nordkorea brauchen. In diesem Zusammenhang schreibt das Magazin Foreign Policy: Der Rückzug aus Afghanistan zeigt, dass der Schwerpunkt der US-Außenpolitik auf China liegen wird, was die gesamten strategischen Kalkulationen Washingtons in Südasien verändern wird. Angesichts der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Russland, China und dem Iran in Asien und Eurasien, sowohl in bilateraler und trilateraler Form als auch in Form der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kann man sagen, dass sich der Prozess des US-Niedergangs in diesen Regionen in Zukunft beschleunigt wird. Die Konkurrenz zwischen China und den Vereinigten Staaten geht mittlerweile über den wirtschaftlichen Bereich hinaus und ist auch im militärischen Bereich deutlicher geworden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.